Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Waldpilzwelten. Mein Name ist Angela Simonsmeier und heute sprechen Markus Blaschke und ich über Frühjahrspilze. Markus, da gibt es ja tatsächlich doch eine ganz erstaunliche Reihe an Pilzen, die im Frühjahr kommen. Man muss ein bisschen gucken, also ein bisschen aufmerksam sein. Sie springen einen jetzt vielleicht nicht unbedingt so an wie im Herbst, aber trotzdem lohnt sich das doch durchaus mal, die Augen offen zu halten, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also jetzt im Frühjahr gibt es schon einiges an Pilzen zu beobachten. Es dauert manchmal ein bisschen länger, um was zu finden, vielleicht, wenn man noch nicht die richtigen Standorte kennt. Aber Augen auf lohnt sich auf jeden Fall. Und wenn man so ein bisschen Erfahrung hat, dann weiß man auch bald, wo man danach suchen kann.
Okay, was wäre denn so ein ganz klassischer Frühjahrspilz?
Naja, ganz klassisch sind natürlich, was die Speisepilzfreunde anbelangt, die Morcheln. Da geht es jetzt in die feuchten Laubwälder und da kann man eigentlich dann schon was finden.
Ja, die sollen ja absolute Delikatessen sein, speziell in Frankreich, habe ich gelesen. Und ich muss gestehen, ich habe noch nie Morcheln gegessen. So von der Optik her sind die ja so, die haben ja so eine bienenwabenförmigen Hut und schauen also ganz schräg aus. Also sie gehören zu den Ascomyceten, ne?
Genau, zu den Schlauchpilzen. Also in diesen Waben eben, die ähnlich sind, praktisch wie viele zusammengesetzte Becherchen. Da sind diese berühmten Schläuche, die die Schlauchpilze eben ausmachen, oder Fachbegriff Asci und daher die Ascomyceten. Und von denen können die dann auch die Sporen rausschleudern, wenn man das auch mal sehen kann. Das ist eigentlich auch ein ganz eindrucksvolles Erlebnis.
Ja, die Morcheln gehören zu den Becherlingsartigen, also den Pezizales, ja, um es mal auf Latein zu sagen. Und das ist die Gattung Morchella. Die Typusart ist Morchella esculenta. Das ist, glaube ich, die Speisemorchel, richtig?
Genau, die Speisemorchel oder auch helle Morchel ist erstmal die Grundform, sage ich mal, oder der häufigste oder vor allem unter den Speisepilzsammlern der begehrteste Pilz.
Sind alle Morcheln essbar?
Bei den Morcheln im engeren Sinne sieht es gut aus. Allerdings, dann muss man wieder aufpassen, wenn es dann Richtung Lorcheln geht, dass man da weiß, wo die Unterscheidungen sind. Und da muss man dann entsprechend aufpassen.
Okay, ich würde sagen, zu denen kommen wir gleich. Wir sprechen hier jetzt noch mal ein bisschen weiter über die Morcheln. Das sind wirklich ganz faszinierende Pilze. Ich muss gestehen, ich habe tatsächlich letzte Woche zum ersten Mal Morcheln gesehen und ich war hellauf begeistert. Ich bin da also, weiß ich nicht, eine halbe Stunde um diese Pilze rumgesprungen und habe Fotos aus allen möglichen Perspektiven gemacht. Sie sind wirklich also ganz erstaunlich anzuschauen. Es ist so, dass die Artenzahl innerhalb dieser Gattung weltweit sehr umstritten ist. Das liegt daran, dass die Artabgrenzung wahnsinnig schwierig ist. Also Morcheln sind sehr variabel in ihrem Habitus und in ihrer Farbe. Und es scheint da also regional bzw. geografisch gesehen verschiedene Typen zu geben. Und dann zu unterscheiden, ist das eine eigene Art oder ist es nur eine Variante, ist dann teilweise sehr schwierig. Es gibt inzwischen DNA-Analysen, die zeigen, dass man die Gattung der Morcheln in drei größere Gruppen einteilen kann. Und zwar in die weißen Morcheln, das ist unter anderem, das ist hauptsächlich Morchella rufobrunnea und Morchella anatolica. Die letztere ist eine türkische Art. Ich weiß nicht, kannst du mir helfen, was rufobrunnea für eine ist?
Nee, da muss ich passen. Die kenne ich jetzt auch nicht näher.
Okay, also ich habe gelesen, es ist die Schwesterart zu anatolica. Also mag sein, dass die ein ähnliches Verbreitungsgebiet hat. Dann ist die zweite Gruppe die gelben Morcheln, da ist also unsere Morchella esculenta drin, also die Speisemorchel. Und die dritte Gruppe sind die schwarzen Morcheln, unter anderem Morchella elata. Was ist das für eine?
Die Spitzmorchel, die sich auch gut unterscheiden lässt an sich von ihrer Farbe und ihrer Form von der gelben Speisemorchel.
Okay, also das heißt, da sind dann dieser Hut, der ist dann hauptsächlich sehr dunkel und nicht im Vergleich zur Speisemorchel, die ja einen recht hellen Hut hat, ne?
Genau. Und dazu kommt noch, dass die in der Regel etwas kleiner sind von ihrem Habitus. Also die Morcheln, die klassischen Speisemorcheln, die können ja doch eine ganz ansehnliche Größe von einigen Zentimetern bis zu 20 Zentimetern in der Höhe, und der Durchmesser dürfte auch so bis zu fast 10 Zentimeter, manchmal ein bisschen kleiner, 8 vielleicht erreichen. Und die Spitzmorcheln sind dann doch eine ganze Klasse irgendwie kleiner, schlanker vom Aufbau und vom Habitus. Also, und auch aus meiner Sicht sehen die etwas regelmäßiger aus, diese Waben, die ausgebildet werden, während die bei der Speisemorchel doch ineinander übergehen und unregelmäßig aufgebaut sind, dann sind die in der Spitzmorchel oft so reich aufgebaut, von oben nach unten und natürlich, wie der Name sagt, spitz, also oben der Hut, während der doch bei der Speisemorchel oben relativ rundlich ausgeformt ist oder das ganze Köpfchen eher wie so ein Ei ausschaut, zieht der sich eben bei den Spitzmorcheln so richtig nach oben aus.
Und Morcheln haben einen hohlen Stiel, richtig?
Genau, das ist auch noch ein besonderes Merkmal eben, diese besondere Aufbau der Morcheln eben mit wenig Material trotzdem für eine gewisse Stabilität zu sorgen, und dafür sorgt halt auch dieser hohle Stiel dann.
Also sehr, sehr effizient.
Genau.
Was die Ökologie angeht, da ist tatsächlich erstaunlich wenig bekannt. Also es ist nach wie vor Gegenstand der Forschung, ob es möglich ist, dass Morcheln, Mykorrhiza ähnliche Verbindungen mit Bäumen eingehen. Also was man ja beobachtet, ist, dass die durchaus eine gewisse Assoziation mit bestimmten Baumarten haben, oder?
Genau. Das kann natürlich auch einfach der Standort an sich sein oder die Streu, die entsprechende. Also ziemlich sicher, die meisten Morcheln werden die Möglichkeit haben, sich von Streu zu ernähren, also die Streu zu zersetzen und das zu nutzen. Interessant ist auch bei der Spitzmorchel, die geht weg von der klassischen Blattstreu vielleicht eher in Richtung auch Rindenmaterial und sowas, denn man kann ganz oft in Gärten beobachten, wo Rindenmulch ausgebracht worden ist, dass die Spitzmorcheln da gerne für ein paar Jahre dann zu Gast sind und ihre Fruchtkörper ausbilden, während man die Speisemorchel doch eben gerade unter Eschen, Ahorn, Pappeln, also vielen Laubbäumen, die gerne frische Standorte besiedeln, findet. Und es muss aber nicht immer jetzt wirklich nass sein, um die Speisemorchel zu finden. Also ich kenne auch einen Standort, der im Münchner Umland liegt und relativ trocken ist. Und trotzdem wuchsen dort Speisemorcheln.
Okay, aber der klassische Standort ist dann schon eher so der Auwald, oder?
Genau, da würde ich sagen, so feuchte Bach- oder flussbegleitende Auwälder, da hat man sicherlich die größten Aussichten, da Morcheln zu finden.
Okay. Ob Morcheln Mykorrhiza-ähnliche Verbindungen eingehen können, ist noch Gegenstand der Forschung, habe ich eben schon gesagt. Im Allgemeinen geht man eigentlich davon aus, dass sie vor allem Zersetzer sind. Trotzdem, interessanterweise, ist der Anbau wohl relativ schwierig. Also du hast eben schon gesagt, dass die Spitzmorchel auf Rindenmulch gerne mal vorkommt. Es ist aber nach wie vor so, dass gerade für kulinarische Zwecke die Morchel hauptsächlich wild gesammelt wird und weniger kommerziell angebaut wird. Es soll aber angeblich Pilzanzuchtsets geben. Das finde ich ganz interessant. Ich habe aber keine Vorstellung, ob das tatsächlich wirklich funktioniert.
Eigentlich reicht es, Rindenmulch rauszubringen und dann wirklich zu gucken, wenn man da die bisschen Glück hat, dann bildet sich da schon was drauf. Aber sicherlich kommerziell kann man da nicht draufsetzen. Das stimmt.
Okay. Ja, du hast vorhin schon gesagt, es gibt giftige Doppelgänger und da gibt es ja eine ganze Reihe und das sind alles Ascomyceten und im Besonderen Petsicales, also Becherlingsartige, oder? Also es sind alles Verwandte der Morchel.
Ja, aber bleiben wir noch einen Augenblick kurz bei den Morchelverwandten unmittelbar. Du hattest ja schon drei Gruppen angesprochen der klassischen Morcheln und da haben wir nämlich noch ein kleines Grüppchen. Das sind die Werpeln oder auch die Käppchenmorcheln. Also während bei den richtigen Morcheln sozusagen das Köpfchen unten auch angewachsen ist, mehr oder weniger am Stiel. Bei dieser Gruppe haben wir oben einen freien Hut. Also da bildet sich wirklich wie bei normalen Pilzen so ein Hütchen, nur dass die Sporenproduktion nicht auf der Unterseite irgendwie an Lamellen oder Röhren stattfindet, sondern auf der Oberseite entweder in so morchelartigen Kammern oder bei den Werpeln auf eher so relativ glatten Oberflächen. Genau, und dann zu den giftigen Doppelgängern in Anführungsstrichen. Am gefürchtetsten sind da sicherlich die Lorcheln. Die Lorcheln schauen im Gegensatz zu den Morcheln vom Aufbau her zunächst einmal auf den ersten Blick ein bisschen ähnlich. Auch dieser hohle Stiel, meist relativ hell und oben dieses Köpfchen, eher mit so Brauntönen drauf. Aber entscheidender Unterschied, bei den Morcheln haben wir es eher mit einer gekammerten Struktur zu tun. Also wir sehen da so richtig ausgebildete Rippen und von denen sind dann so die Teile mit den Sporen eingesenkt. Dagegen bei den Lorcheln haben wir dann eher so gehirnartig strukturierte Ausbildungen. Und zur Ökologie habe ich auch mal ein bisschen nachgeguckt. Bei den Lorcheln heißt es, dass die dann eher in Nadelwäldern häufiger vorkommen. Allerdings kenne ich auch ein Vorkommen aus einem Garten und da ist mir jetzt nicht aufgefallen, dass da groß Nadelbäume in der Nähe standen, aber vielleicht ist da irgendwo eine Hecke, ich weiß es nicht ganz genau. Hauptsächlich waren da eigentlich Apfelbäume rundherum. Und dann kommen noch dazu, dass es so Scheibenlorcheln gibt. Muss man sich fast vorstellen wie so riesige Becherchen, die gerne mal auch auf Totholz, da sind viele Totholzbesiedler dabei, wachsen und auch innen so eine fältige Struktur haben. Also das Ganze wölbt sich da drin so ein bisschen auf und sieht dann so adrig teilweise aus. Also und die wachsen eben auch gerne jetzt im Frühjahr und können eben in denselben Standorten, wo man auch die Morcheln findet, gefunden werden. Also zum Beispiel eben in Auwäldern begleitend zu Flüssen oder Bächen.
Okay, du hast gesagt groß. Wie groß ist groß?
Die können so 15 bis 20 Zentimeter sogar erreichen, diese Scheiben.
Also oh, wow.
Durchaus ansehnlich.
Okay, dann gibt es aber noch eine ganze Reihe von Becherlingen, oder? Also von echten Becherlingen, die im Frühjahr wachsen.
Genau, und ich finde eigentlich am erwähnenswerten sind diese wunderschönen roten Prachtbecherchen. Und auch die haben so eine Tendenz, wo zu wachsen in den etwas feuchteren Wäldern. Und ich glaube, dass eine Reihe von diesen Prachtbecherlingen eine gewisse Vorliebe für Lindenholz haben. Also dort, wo etwas älteres Lindenholz, also 2-3 Jahre alte Äste, liegen, es eigenermaßen feucht ist und da nach der Schneeschmelze oder eben im Frühjahr entwickeln sich diese wunderschönen, ganz kräftig leuchtend roten Becherchen mit ihrem Sporenmaterial eben in dieser roten Innenseite.
Ja, Wahnsinn. Ich glaube, ich habe noch keinen gesehen, also ich muss echt mal drauf achten. Was ich neulich gesehen habe, das sind Anemonenbecherlinge. Finde ich eigentlich total genial. Sie sind total unscheinbar, also so kleine braune Becherchen, so ein Zentimeter Durchmesser vielleicht. Und die wachsen tatsächlich aus einem Sklerotium heraus, das in der Erde eine Verbindung mit Anemonenwurzeln eingeht. Also wenn man mal so in der Nähe von Buschwindröschenfeldern ist, also am Waldboden wachsen die ja oft so in großen Gruppen, in so Feldern. Und da muss man echt mal drauf achten. Also sind so kleine unscheinbare braune Becherlinge, aber ich habe mich gefreut wie ein Schnitzel.
Das glaube ich.
Okay, was gibt es sonst noch so für Becherlinge? Eine ganze Reihe, oder?
Ja, von der klassischen großen Gruppe der Becherlinge, den Pezizales oder der Gattung Peziza sogar genauer genommen. Da gibt es auch einige, die im Frühjahr gerne auf zum Beispiel Buchentotholz wachsen und dann auch relativ große, wieder so bis 10, 15 Zentimeter große braune Becher ausbilden. Das kann sich allerdings dann auch wieder länger hinziehen. Also die tauchen dann oftmals auch noch im Sommer und im Herbst dann auf. Aber sie sind durchaus jetzt schon in der Lage. Und auf dem Boden wachsend können jetzt auch sogenannte Kronenbecherchen auftauchen. Das sind dann etwas kleinere, ebenfalls braune Becher, die da wachsen können. Manchmal ein bisschen innen gefärbt mit so Violetttönen.
Wie schaut es denn mit Basidiomyceten aus, also mit Ständerpilzen? Da gibt es doch bestimmt auch was, was so im Frühjahr kommt, oder?
Ja, Also jetzt zu dieser Jahreszeit, wir haben es Anfang Mai, da gehört natürlich der Maipilz oder auch Mai-Ritterling dazu. Das ist der Frühlingspilz für die Ständerpilzfreunde unter den Speisepilzsammlern. Ein Pilz, der relativ robust ausschaut. Hüte erreichen bis zu 10, 12, vielleicht sogar 15 Zentimetern. Eher alles helle Töne, weiß bis gräulich, cremefarben. Und auffällig ist auch sein intensiver Geruch, wenn man den anbricht. Der hat nämlich dann einen Geruch nach Mehl oder, wir hatten es ja schon mal bei den Gerüchen, auch manche erinnert das dann an Gurke. Und an sich ist dieser Pilz ganz gut zu erkennen, aber man muss vorsichtig sein. Auch jetzt zu dieser Jahreszeit gibt es natürlich auch Giftpilze. Und da am nächsten kommt eigentlich so der ziegelrote Risspilz. An sich auch ein Pilz, der eher hellere Farben besitzt, aber an einigen Stellen eben so Rottöne aufweist, die ihm den Namen gegeben haben. Im Unterschied zum Maipilz, als Risspilz ist er ein Dunkelsporer, Braunsporer und kann da eben unterschieden werden dann anhand der Unterseite, wenn man darauf achtet, wie die Sporenfärbung an den Lamellen ist.
Wir haben ja gestern in den Alpen noch einen Pilz gefunden. Den fand ich ganz spannend. Also ich fand es überhaupt spannend, dass da überhaupt Hutpilze wachsen, so kurz nach der Schneeschmelze. Was war das denn?
Ja, da hatten wir es mit einem Faserling zu tun und das ist so ein Frühjahrsfaserling mit dem wunderschönen Namen Psatyrella spaditio grisea. Und das ist natürlich als Faserling schon einer der größeren Hutpilze. Also die haben auch manchmal etwas kleinere Arten dabei. Und der hat ja so einen eher dunklen, braunen Hut, der wirklich am Anfang so richtig kugelig ausgeschaut hat auf seinem ganz weißen Stiel. Und typisch für die Faserlinge ist, wenn man die schon berührt oder so, dass die ja fast wie zerfallen. Also der Aufbau ist sehr, sehr empfindlich und viel Druck oder so können die gar nicht verkraften. Und auf der Unterseite hat man eben auch schon gesehen gehabt an den Lamellen, dass es sich um einen Dunkelsporer gehört. Also die gehören zu den schwarzsporenden Pilzarten. Allerdings ist das nichts für Speisepilzsammler jetzt so im klassischen Sinne.
Okay, hast du dann noch was in petto für die Speisepilzsammler jetzt im Frühjahr?
Ja, worauf man achten könnte, das ist, ob man jetzt Fichtenzapfenrüblinge findet. Also im Nadelwald, dort, wo die Fichtenzapfen der Vorjahre ein bisschen im Boden eingegraben sind, da können bei günstigen Witterungsbedingungen, also ein bisschen Feuchte braucht es dann natürlich, sich die Fichtenzapfenrüblinge in riesigen Mengen anfinden. Und manchmal, wenn man dann den ersten erblickt hat, dann sieht man also, dass das wirklich große, große Gruppen sind. Und ja, der Pilz ist also durchaus schmackhaft, wenn auch halt relativ klein und man muss halt doch einiges da pflücken. Aber für mal so das erste Frühlingsgericht von Pilzen reicht es dann oftmals aus, weil der wirklich, wenn er mal da ist, dann auch in größerer Zahl ist. Wenn man dem ein bisschen nachgeht mit seinem Stielchen, dann stellt man auch wirklich fest, dass der auf diesen Fichtenzapfen sitzt. Da sind dann manchmal so zwei, drei Fruchtkörper auf einem Fichtenzapfen, manchmal eben ein bisschen eingegraben. Und was typisch ist, ist, dass die relativ elastisch sind von ihrer Aufbau, diese Fichtenzapfenrüblinge.
Ja, was natürlich im Frühjahr auch immer geht, sind Baumpilze, ne? Also Holzzersetzer. Und da kann man durchaus, wenn das Auge nicht abgelenkt ist von den ganzen Hutpilzen, die da am Boden rumstehen, kann man durchaus mal ein bisschen gucken, was da so an Stämmen wächst. Und da hatten wir gestern, glaube ich, den gezonten Ohrlappenpilz, über den freue ich mich immer, weil der irgendwie echt cool ausschaut. Und die Hexenbutter sieht man und so weiter. Also da gibt es eine ganze Reihe an Pilzen, die man sich da mal anschauen kann.
Naja, und ganz wichtig wieder für die Speisepilzfreunde sind dann die Schwefelporlinge. Die kommen ja jetzt gerade raus. Und eben auch dort, wo man die Morchel vielleicht sucht, kann es dann durchaus sein, dass da alte Weiden oder Pappeln sind, die zusammenbrechen. Und da kommen jetzt diese ganz frischen, gelb, manchmal ein bisschen orange getönten Schwefelporlinge. heraus und es gibt da durchaus Freunde, die den sich zubereiten. Allerdings muss man darauf hinweisen, Schwefelporling enthält Giftstoffe, wie eigentlich fast alle Pilzarten im rohen Zustand. Und der Schwefelporling muss schon besonders lange gegart werden, dass also wirklich von diesen Giftstoffen alles umgesetzt wird und man dann auch seine Mahlzeit wirklich genießen kann. Ich habe es auch noch nicht probiert, gestehe ich, habe aber gelesen und gehört, dass der so einen Geschmack haben soll, der an Hühnerfleisch erinnert. Von der Zubereitung her gibt es da verschiedene Vorschläge, die alle so ein bisschen in Richtung Schnitzel gehen, also entweder Schnitzel Natur oder paniertes Schnitzel. So in die Richtung habe ich da einige Vorschläge entdeckt.
Ah, das klingt doch nach etwas, was man mal ausprobieren muss. Gut, ich würde sagen, damit kommen wir zum Ende für diese Folge, oder?
Einen kleinen habe ich noch im Kopf, den man vielleicht auch noch erwähnen könnte. Das sind nämlich die rauchblättrigen Schwefelköpfe. An sich ist das eine Pilzart, die oftmals im Spätherbst seinen Höhepunkt erreicht und da viele Fruchtkörper hervorbringt. Aber durchaus gibt es da einige Nachzügler, sage ich jetzt mal, die also in den Nadelwäldern, wo der vor allem auf zum Beispiel Holzstümpfen wächst, dann durchaus im Frühjahr erscheinen. Und der rauchblättrige Schwefelkopf ist ja im Gegensatz zum grünblättrigen Schwefelkopf als Speisepilz nutzbar. Und wenn man da ein bisschen Erfahrung hat, kann man da mal gucken, ob man den nicht findet und dann eben auch den für die Speisepilzfreunde als eine Ergänzung noch im Hinterkopf behält.
Ja, damit kommen wir zum Ende für diese Folge. Und haltet mal die Augen offen im Wald jetzt. Es lohnt sich trotzdem, mal ein bisschen nach Pilzen zu gucken. Und wer weiß, vielleicht springt die ein oder andere leckere Mahlzeit dabei heraus. Viel Erfolg wünschen wir euch und bis zum nächsten Mal. Servus.
Ja, noch ein schönes Frühjahr und schaut mal raus. Tschüss.